Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polski Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 22. Februar. Jakub Kukla, herzlich willkommen zu den Themen der Woche aus Warschau. Unser Gast ist heute Publizist Dr. Richard Herzinger. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen mit einer gewissen Beunruhigung auf die Lage in Europa, insbesondere auf die Lage um die Ukraine. Darüber werden wir heute sprechen. Glauben Sie, dass der russische Präsident, dass Wladimir Putin noch bevor die eigentlichen Verhandlungen begonnen haben, das erreicht hat, was er schon seit vielen Jahren angestrebt hat, und zwar wieder einmal salonfähig zu werden?
Ja, absolut. Also es läuft alles nach Plan Putins. Die US-Regierung hat mit diesen Treffen auf Augenhöhe im Grunde vom Tisch gewischt, was die westliche Politik seit 2022 ist, nämlich Russland zu isolieren, Druck auszuüben auf Russland und die Ukraine zu unterstützen, wenn auch, und darauf werden wir ja noch kommen, leider viel zu unzureichend zu unterstützen. Aber das ist sozusagen mit einem Schlag vom Tisch gewischt worden. Und Trump hat ja nun bereits überdeutlich, also überdeutlicher, als man erwarten konnte und bei den schlimmsten Befürchtungen erwarten, sich eindeutig auf die Seite Putins gestellt, indem mehr oder weniger deutlich wurde, dass er erwartet, dass die Ukraine Gebiete abgeben muss, dass sie nicht in die NATO darf. Das sind alles natürlich die Vorbedingungen, die das russische Regime, das Verbrecherregime gestellt hat. Und insofern ist es ein absoluter Triumph für Putin und mit verheerendsten Folgen für die gesamte europäische Sicherheit und die Fortexistenz der europäischen Demokratien.
Hätte man das im Grunde genommen erwarten können, oder ist das Ausmaß der Ereignisse der letzten Tage doch ein bisschen überraschend?
Man hätte es so erwarten können, man musste es sogar so erwarten, dass es so schnell und so brutal offen geschieht mit den jüngsten Äußerungen von Herrn Trump. Zelensky sei ein Diktator und es müssten Neuwahlen stattfinden. Das ist im das, was man befürchten konnte und was ich vor kurzem auch noch als eine Befürchtung formuliert hatte, dass halt das Ziel des Trump-Regimes ist, Zelensky zu stürzen und es durch ein willfähriges Marionettenregime zu ersetzen, das dann bereit ist, einen solchen Vertrag zu unterzeichnen, der die Ukraine zerstört. Diese drastische Deutlichkeit ist vielleicht eine Überraschung, aber dass Trump ja seit Jahr und Tag, dass er ja auch schon in seiner ersten Amtszeit eine pro-russische Politik, eine pro-Putin-Politik betrieben hat, wenn er nicht sogar, das ist ja nach wie vor ungeklärt, in welchem Ausmaß er überhaupt von Putin, sozusagen einem Putin in der Hand hat. Ja, das ist ja irgendwie mal vom Tisch geschlagen. Und man hat eben wieder denselben Fehler gemacht, wie in all den Jahrzehnten gegenüber Russland. Man hat es nicht ernst genommen. Man hat nicht ernst genommen, was Trump sagt, was er ankündigt. Und sagt, ja, das wird sich schon noch zeigen alles. Und der wird sich das vielleicht nochmal anders überlegen, die amerikanischen Interessen und pipapo und so weiter. Und man hat eben sozusagen systematisch ignoriert, wofür Trump tatsächlich steht. Es ist ja das größte Missverständnis überhaupt, dass Trump ein Politiker sei. Ja? Dass er so etwas wie eine Politik betreiben würde, in dem Sinne, wie wir demokratische Gesellschaften Politik verstehen. Interessensausgleich, wie auch immer. Es handelt sich bei Trump um einen kriminellen Kleptokraten, der diese Präsidentschaft anstrebt, um sich zu bereichern, und um einen psychopathischen Monomanen, der seinen Traum von seiner Allmachtsfantasien ausleben will. Und das macht ihn ja so ähnlich mit Putin. Das ist ja der Hintergrund dafür, dass er Putin derartig bewundert und anbetet und aus demselben Holz geschnitzt ist wie wie Putin, zumindest moralisch gesehen, aus demselben Holz geschnitzt. Er ist aber ihm aber natürlich in Wirklichkeit himmelweit unterlegen, den Putin, denn der Putin ist ein ausgebildeter KGB-Agent, der die Strippen der Machtpolitik und der Autokratie perfekt zieht, während Trump eben eigentlich nur ein psychopathischer Größenwahnsinniger ist, der sich jetzt eben daran gemacht hat, die internationale Ordnung zu zerstören.
Vor ungefähr 2 Jahren wurde ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen. Er beruht auf dem begründeten Verdacht, dass Putin für Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich sei. Hat es plötzlich von einem Tag auf den anderen gar keine Bedeutung mehr? Hat einfach der Stärkere recht?
Naja, was den Strafgerichtshof betrifft, das ist es natürlich formell kein Bruch, weil die Vereinigten Staaten den Internationalen Strafgerichtshof ja nicht anerkennen. Aber es ist natürlich in einem umfassenderen Sinne gilt alles nicht mehr. Niemals hat Trump irgendein Verbrechen Putins angesprochen. Es ist ja nicht nur die Verschleppung der Kinder, es ist ein vollendeter Völkermord. Was der Vernichtungskrieg, der russische Vernichtungskrieg in der Ukraine erfüllt in jedem einzelnen Punkt, die Definition der Vereinten Nationen von Völkermord. Das spricht nur niemand hier aus, ja, weil das natürlich auch gewisse Konsequenzen hätte, wie man mit einem solchen Regime umgehen muss. Aber das ist ja schon mal das Erste, dass Trump eigentlich lobpreist Russland, er lobpreist Putin als großen Staatsmann. Er beteuert, was für eine glänzende Zukunft diese beiden großen Nationen miteinander haben. Und er ignoriert oder negiert eben, um was es sich bei diesem Verbrecherstaat Russland handelt, nämlich ein Terrorregime, das mitten in Europa einen Völkermord begeht. Das wird einfach schlicht und einfach negiert und stattdessen wird die Ukraine dafür verantwortlich gemacht, für den Krieg. Und was dabei herauskommen konnte, das können Sie sich ungefähr ausmalen.
Ja, dem ukrainischen Präsidenten vorzuwerfen, er wäre dafür verantwortlich, dass die russische Aggression immer noch anhält, das ist schon undenkbar. Es gibt aber Stimmen, die besagen, Donald Trump handle einzig und allein im Interesse der Vereinigten Staaten und nehme keine Rücksicht weder auf die Ukraine noch auf Europa. Und auf der anderen Seite hat Europa genug Zeit gehabt, um aufzuwachen, hat es aber nicht getan. Wie stehen Sie zu solchen Vorwürfen?
Ja, es trifft beides zu, wobei ich sagen würde, Donald Trump handelt nicht nach den Interessen der Vereinigten Staaten, was immer die sein mögen. Es gibt ja so ein Mysterium um die Interessen, das ist so ein Begriff, die Interessen, als sei das so etwas Gottgegebenes, dem man nur folgen müsse oder dem alle folgen müssten. Interessen sind immer das, was definiert wird als Interesse. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Aber Donald Trump verteidigt nicht die Interessen der Vereinigten Staaten, sondern seine eigenen Interessen, seine eigenen persönlichen Interessen, die auf Bereicherung und Diktatur aus sind. Er und seine Handlanger wie Elon Musk zerstören momentan im Rekordtempo die amerikanische Demokratie, den amerikanischen Rechtsstaat. Und folgerichtig zerstören sie auch die internationale Rechtsordnung und sie zerstören vor allem auch die europäischen Demokratien. Das ist ihr ganz vorderstes Ziel. Das ist also sozusagen eigentlich eine Doppelstrategie, sich einerseits mit Russland zu einigen und die Welt in Einflusssphären aufzuteilen. Und es gibt zum anderen die systematische Einmischung von Elon Musk. Und zuletzt hatten wir Vance auf der Sicherheitskonferenz, der Vizepräsident Vance, rechtspopulistische, rechtsnationalistische, kremlhörige Parteien in Europa an die Macht zu bekommen, die sie dann sozusagen als Instrumente benutzen können, um eben Einfluss auszuüben. Und es geht eben auch bei Leuten wie Musk darum, jegliche rechtlichen Beschränkungen ihrer Allmachtsfantasien zu beseitigen. Ja, also sozusagen eine Tech-Oligarchie zu gründen, in der es keinerlei Grenzen mehr gibt, rechtsstaatliche, wie auch immer, die ihre Vorstellungen, wie die Welt auszusehen hat, behindern könnten. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Europa fasst sich jetzt fassungslos an den Kopf und hat es ja sehenden Augens so weit kommen lassen. Es ist jetzt wieder die Rede davon, könnte das vielleicht das Gute sein an Trumps Vorgehen, dass Europa jetzt einen Weckruf erhalten hat. Dieses Wort höre ich seit mindestens 15 Jahren und es ist nichts geschehen. Man hat nicht aufgerüstet. Man hat bis 2022 hat man versucht, Putin irgendwie zu überreden, doch wieder nett zu sein. Ja, hat Geschäfte gemacht, besonders Deutschland hat seine Wirtschaftskonjunktur auf das billige Gas hat sich im Grunde aufkaufen lassen von Russland. Alle Warnungen lagen immer auf den Tisch, ja, von klügeren Menschen und vor allem auch von den baltischen Staaten, auch von Polen. Die Warnungen waren alle bekannt, sie wurden alle ignoriert. Auch seit 2022, seit der Vollinvasion der Ukraine, ist nichts geschehen. Es ist nichts Substanzielles geschehen, um eine Abschreckung möglich zu machen, eine europäische Abschreckung und um die Ukraine so zu bewaffnen, dass sie diesen aggressiven Feind zurückschlagen kann. Jetzt ist sozusagen das Kind sozusagen liegt im Brunnen, denn jetzt spitzt sich die Lage dramatisch zu. Es wird so sein, dass Putin, sobald er die Gewissheit hat, dass ihm von den USA keine Gefahr mehr drohen, im verschärften Tempo seine Aggression gegen Europa vorbereiten wird. Zelensky hat ja bereits verkündet, was der ukrainische Geheimdienst in Erfahrung gebracht hat. Das ist, dass er im Sommer massivste Truppenverlegungen nach Belarus plant. Und sie können das eigentlich an Monaten, es sind gar nicht mehr Jahre, sie können es an Monaten abzielen, wann Russland zum Angriff auf NATO-Staaten übergehen wird. Weil er der festen Überzeugung ist, das ist die eigentliche Funktion seiner Liaison mit Trump. Von denen droht uns keine Gefahr mehr. Wir können machen, was wir wollen. Und sie müssen damit rechnen, dass es einen großen Krieg in Europa gibt. Innerhalb kürzester Zeit. Es ist zu spät jetzt. Also die ganzen europäischen Weckrufgeräte, es ist zu spät. Selbst wenn es möglich wäre, dass Europa so reagieren würde, sozusagen noch die Aufrüstung hinzukriegen, um das zu verhindern.
Die Europäer haben sich in den letzten Jahren auf der einen Seite energiepolitisch von Russland abhängig gemacht, auf der anderen Seite militärisch von den Vereinigten Staaten. Das hört man auch heute, wenn viele europäische Politiker sagen, dass sie sich eine amerikanische Präsenz in der Ukraine wünschen. Und wenn sie sich diese Präsenz an der Demarkationslinie wünschen, bedeutet das, dass ohne die USA es keine Möglichkeit gibt, eine wirksame Lösung des Problems herbeizuführen, oder?
Ja, ich fürchte nein. Also die einzige Chance für Europa, für die europäischen Demokratien war oder ist vielleicht noch, aber war die Ukraine. Dass die Ukraine siegt, dass die Ukraine Russland eine vernichtende Niederlage beibringt, von der sich Russland so schnell nicht wieder erholen kann. Es wäre auch nicht nur eine militärische Niederlage, sondern es würde im Grunde dieses Regime ins Wanken bringen. Weil dieses Regime, dieses Putin-Regime, existiert nur durch den Krieg. Es ist seine einzige Raison d'être ist der Krieg. Genauer gesagt, der Vernichtungskrieg, die Vernichtung. Und würde das gestoppt, würden sie nicht mehr in der Lage sein, diesen Krieg weiterzuführen, würden sie ihre gesamte Legitimation verlieren. Es würde dann auch dieses Regime würde selber ins Wanken geraten. Das war die große Chance Europas, das herbeizuführen, indem man die Ukraine so ausrüstet, wenn man schon nicht selber eingreifen will. Ich hätte ja auch eine direkte NATO-Intervention befürwortet. Das wäre 2022 noch einfacher gewesen als heute. Heute, wo Russland die Zeit genutzt hat, um sich massiv aufzurüsten. Und 2014 wäre es noch einfacher gewesen als 2022. Diese Chance ist verpasst worden. Jetzt gibt es keine Alternative mehr. Glauben wir wirklich, dass es Europa schafft? Was ist eigentlich Europa? Das ist ja schon mal der erste Punkt. Die EU zeigt ja starke Desintegrationserscheinungen. Man ist sich alles andere als einig. Und keineswegs wollen die europäischen Gesellschaften offensichtlich oder sind darauf vorbereitet, eine solche massivste Ausrüstung. Also es würde ja bedeuten, nicht nur jetzt irgendwie zu diskutieren, bis wann kommen wir vielleicht mal auf 2,5 oder 3%, sondern es müsste jetzt augenblicklich alles auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Die Rüstungsproduktion müsste als absolute Priorität sofort in Gang gesetzt werden. Es müsste alles geliefert werden, was die Ukraine braucht, um Russland zu besiegen. Wer glaubt wirklich daran, dass das gelingt? Die Chance war sozusagen, die Ukraine hat für uns gekämpft, hat für uns geblutet und hat nicht die ausreichende Unterstützung bekommen, weil man irgendwie im Hinterkopf hat, wir wollen irgendwie doch Russland nicht zu sehr provozieren und irgendwann müssen wir ja wieder mit denen, wollen wir ja doch wieder mit denen Geschäfte machen und so weiter und so fort. Das ist der tödliche Fehler. Im Herbst 2022 wäre es möglich gewesen, die Russen in der Ukraine vollständig zu besiegen. Da hat man von der europäischen Seite versäumt, ihnen dafür das entsprechende Equipment zu liefern.
Ich wollte Sie noch eigentlich fragen, was Sie von dem Treffen in Paris erwarten, aber ich nehme an, Sie sehen die Zukunft eher in düsteren Farben, oder?
Ja, ich sehe sie in sehr düsteren Farben, das muss ich leider zugeben. Gewiss merkt man jetzt, dass so langsam irgendwie sich die Erregung, man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie können wir aufrüsten, wie können wir unsere Rüstungskapazitäten koordinieren und so weiter. Aber Sie sehen ja, dass schon beim ersten Treffen, ja, in Paris schon wieder alles gegeneinander lief, nicht? Also Großbritannien, Frankreich hat gesagt, ja, wir wären bereit, Truppen zu schicken, im Falle eines Waffenstillstands zur Überwachung. Das ist ja alles völlig hypothetisch noch. Aber grundsätzlich sind wir dazu bereit. Und sofort kam Bundeskanzler Scholz und sagte, nein, das ist viel zu verfrüht. Also es ist weitestens entfernt davon, dass es wirklich zu einer einheitlichen Linie oder einer Entschlossenheit kommt, die auch nur nahe käme dem, was jetzt dringendst benötigt wird. Zunächst mal als erstes überhaupt mal die Einsicht, wir befinden uns bereits im Krieg. Russland führt bereits Krieg gegen uns. Noch nicht mit Panzern und Raketen, aber was wir hier in Deutschland erleben an Sabotageaktionen, an Desinformationskampagnen und so weiter und so fort, das sind halt kriegerische Handlungen und Vorbereitungen auf den großen militärischen Angriff. Denn es geht ja darum, sozusagen die westlichen Gesellschaften so zu destabilisieren, dass sie dann dem gar keinen Widerstand mehr entgegensetzen können. Das wäre schon mal der erste Ausgangspunkt, dass man sich darüber einig wäre in Europa. Wir sind im Krieg, wir werden angegriffen und wir müssen jetzt auf Kriegsproduktion umstellen. Wir müssen jetzt Krieg führen. Ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Weise eine Chance hätte. Im Gegenteil, die Regierungen, die jetzigen Regierungen der führenden europäischen Staaten stehen ja auf wackeligsten Füßen, nicht? Also Macron steht mit dem Rücken zur Wand. Es ist fraglich, ob er überhaupt irgendwie seine Präsidentschaftszeit noch durchkriegen kann. Dahinter lauert Marine Le Pen, eine pro-russische Politikerin. Wir haben Ungarn, wir haben die Slowakei, die umgedreht worden ist, zu einer Satelliten Russland. Wir haben Österreich, wo man jetzt irgendwie nochmal gerade so verhindert hat, irgendwie, dass die FPÖ die Macht ergreift. Aber bei den nächsten Neuwahlen wird sie wahrscheinlich noch weiter wachsen. Also wir haben Zerfallserscheinungen, wir haben aufstrebende politische Kräfte, die von Russland gelenkt werden und jetzt neuerdings auch von den USA gepusht werden. Also da einen Optimismus zu entwickeln, fürchte ich, ist ziemlich schwierig.
Ja, das ist nicht einfach. Und in diesem Kontext ist dennoch der deutsche Bundeskanzler, ist Olaf Scholz, eine interessante Erscheinung, denn für ihn ist auch nach 3 Jahren Kriegshandlungen immer noch zu früh, um irgendwelche entschlossene Schritte zu unternehmen. Schauen wir noch kurz auf die Bundesrepublik. Vielleicht sehen Sie da irgendwelche Hoffnungsschimmer. Morgen gibt es in der Bundesrepublik die Bundestagswahl. Wie wird es weitergehen?
Es wird aller Voraussicht nach im Wesentlichen so weitergehen wie bisher. Der deutsche Wahlkampf war wirklich eine Farce. über das, was wir jetzt gesprochen haben, nämlich die akute Bedrohung, kriegerische Bedrohung unserer Demokratien, war überhaupt nicht die Rede in diesem Wahlkampf. Alles wurde beherrscht von dem einen Thema Migration, das ja ohne Zweifel für sich genommen ein sehr wichtiges Thema ist. Und es gibt große Probleme auf diesem Feld und es gibt vor allem diese Anschläge ständig, diese Messerattacken, diese Terroranschläge auf Menschenmengen, also mit indem da irgendwelche Wagen oder Autos reingefahren werden. Das ist natürlich ein schreckliches Phänomen und Sicherheitsproblem, aber das noch viel größere, sozusagen epochale Sicherheitsproblem, vor dem wir stehen, das kam überhaupt nicht vor. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, wie diese Anschläge eigentlich zu bewerten sind. Es ist sehr auffällig, dass die immer kurz vor entscheidenden Wahlen stattfinden. Also einzelne, meistens afghanische, junge afghanische Asylbewerber, die plötzlich mit dem Messer auf irgendjemanden losgehen. Es war vor der Europawahl der Fall, es war vor den Wahlen in ostdeutschen Bundesländern der Fall und es ist jetzt wieder vor der Bundestagswahl der Fall. Das mag Zufall sein. Es gibt sozusagen keine Belege dafür, dass da irgendwas gesteuert wird, aber feststeht, alles nutzt Putin. Alles das ist wie aus dem Drehbuch für Putin, dass sozusagen die Angst vor der Migration alles beherrscht. Putin hat ja selber immer mit Flüchtlingen als Waffe gearbeitet, nicht? Also wenn wir nur an Syrien denken, wo man ihn ja hat gewähren lassen, es wurde ja systematisch auch immer Flüchtlingsströme erzeugt nach Europa, um Europa zu destabilisieren. Und man kann dieses ganze Migrationsproblem nicht außerhalb dieser Kontexte diskutieren. Aber das ist hier geschehen und insofern das Beste, was Putin passieren konnte, wenn er nicht selber seine Finger da drin hat, was zu betonen, wie gesagt, jetzt nicht bisher keine Belege hat, aber es gibt andere belegte Eingriffe Russlands in den Wahlkampf, etwa diese merkwürdige Geschichte, dass hunderte von Autos in Brand gesteckt wurden, dass da Aufkleber der Grünen Partei draufgeklebt wurden auf die brennenden Wracks. Und zuerst hatte man das den Linksradikalen in die Schuhe geschoben, bis jetzt herausgefunden wurde, dass es von Russland bezahlte Kriminelle waren, die systematisch dieses Ablenkungsmanöver sozusagen, um die Grüne Partei zu diskreditieren, das gemacht hat. Also es gibt eben auch handfeste derartige Eingriffe in den Wahlkampf. Aber es ist hier nicht vorgekommen in diesem Wahlkampf und es ist vor allem auch nicht die Ukraine vorgekommen. Die Frage, wie verhalten wir uns weiter, was ist eigentlich unser strategisches Ziel in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf Russland? Und da platzte dann sozusagen Trump mit seiner Initiative rein und alle saßen mit offenem Mund da und wussten nicht, also diese Ausblendung unserer epochalen Sicherheitsprobleme, die ist wirklich gespenstisch.
Das Jahr 2025 beginnt in Europa oder für Europa alles andere als optimistisch. Ich wünschte Ihnen und mir und den Zuhörern, dass bei unserem nächsten Treffen, bei unserem nächsten Gespräch es doch mehr hellere Töne gibt. Wir werden es sehen. Ja. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Unser Gast war
ja in einem deutschen Schlager hieß, Wunder gibt es immer wieder.
Ja, und daran wollen wir uns halten. Publizist Dr. Richard Herziger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Das ganze Gespräch finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukler, tschüss und auf Wiederhören.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache, täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.